ARD Sounds.
Einiges los in der Region Nordost, inklusive Blick auf die englische Woche und das Thüringen-Derby.
Saisonvorschau, zweite Liga. Was können wir von Dresden, Magdeburg und Cottbus erwarten?
Außerdem jede Menge Vorschläge, Nachrichten und Tipps aus der Community. Let's go!
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt werden mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Tja, einige sind noch mitten in der Sommerpause. Wir legen hier schon wieder komplett los. Ich freue mich, dass wir jetzt schon wieder hier diese Woche, wieder miteinander reden. Wunderschönen guten Morgen, Jungs. Morgen. Wie geht's euch und wo treibt ihr euch rum?
Tag zusammen, ich stehe hier mal wieder im sonnendurchfluteten Münsterland, bin bei meinen Eltern zu Gast und war vergangene Woche im Osten unterwegs, war bei Dynamo und bei Chemie ein paar Vorberichte gemacht vor dem Wochenende und es gibt ja dann jetzt auch in allen Ligen langsam aber sicher wieder eine ganze Menge zu erzählen.
Ich bin im Süden unterwegs, in der Türkei, im Hotelzimmer, was mich in den absoluten Wahnsinn treibt. Nicht, weil es nicht schön ist, sondern aufgrund der Internetbestimmungen hier. Hier ist irgendwie ein komplett wildes Setup gebaut. Deswegen von meiner Stelle schon mal sorry, wenn irgendwas heute schief geht, dann war wahrscheinlich ich der Schuldige. Ich habe direkt mal zu Beginn eine Frage für euch beide Männer. Und zwar eine Schätzfrage. Was glaubt ihr, von welchem Ostfußballclub gibt es hier mit Abstand, gefühlte Wahrnehmung, Patrick Fritsche, mit Abstand die meisten gefälschten Trikots oder so Merchandise, Aschenbecher, Feuerzeug hast du nicht gesehen. Ich war ein bisschen überrascht tatsächlich.
Boah, wenn du überrascht warst, dann, ja, also im ersten Moment hätte ich gesagt Dynamo Dresden. Wenn du überrascht warst, dann sage ich Carl Zeiss Jena.
Ich sage, es ist der FCM.
Ja, Gregor ist gut, der war schon hier. Gregor war eine Woche vor mir da. Hey, es ist der erste FC Magdeburg und auch so prominent hingehangen, die Trikots, um Leute auch zu locken. Also klar, die sind so ein bisschen an den Ferienzeiten orientiert, aber ich fand es total crazy. Von Dynamo Dresden gibt es hier exakt nichts. Es gibt extrem viel Magdeburg, es gibt ein bisschen Union Berlin, es gibt vierte Liga, es gibt Chemnitz FC, Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena, Erzgebirge Aue, Aschenbecher ohne Ende. Und ich habe auch tatsächlich Ostfußball-Podcast-Hörer getroffen, die auf mich zugekommen sind. Ganz liebe Grüße. Und also auch hier wird fleißig in der Türkei Ostfußball gehört, ja.
Ja, vielleicht sehr ist gut. Vielleicht ist die Türkei auch so aufgeteilt in so Zonen, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn du dann aus der Lausitz da Richtung mehr Dynamo-Land dann kommst, dass dann einfach, also weißt du, da vielleicht haben sie sich
so. Du meinst
also
in Lara, so und, Lara und Belek ist dann alles mehr so schwarz-gelb wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und Zwiede ist dann halt so blau-weiß.
So kann ich es mir vorstellen. Ach, herrlich. Wir starten mal direkt rein mit unserer Vorstellung und ich begrüße den Mann, der letzte Woche mit seinem letzten Handyguthaben dann doch nochmal Infantino angerufen hat und ihm seine bescheidenen Ideen für den Weltfußball ausgeredet hat. Danke nochmal, Alex Küpper.
Ja, sehr gerne. Könnt mir später danken, wenn er denn dann endgültig weg ist, weil vielleicht stolpert er ja wirklich noch über dieses ganze Theater und über diese Welle, die sich da aufgebaut hat. Bin sehr gespannt. Und ich muss sagen, wäre ich Susanne Daubner, dann würde ich sagen, dieser Typ ist gute Käse. Hier ist Patty Fritsche.
Okay, besser wird's nicht mehr. Wir können diese Vorstellungsrunde mit dem heutigen Tag beenden. Stark. Müssen wir den erklären oder wollen wir den einfach mal so kommentarlos stehen lassen?
Nein, den muss man sich selber ergoogeln.
Ja, den muss man sich selber ergoogeln.
Hat doch jeder verstanden. Junge Hörerschaft, junge Community, ist doch jeder im Thema.
Gute Käse. Überragend. So, wir kommen zu einer Großfahndung. Die Polizei in Berlin sucht nach einem Zauberkünstler. 1,85 groß, 73 Kilo schwer und zuletzt gesehen beim Spiel der BFC Dynamo gegen Chemie Leipzig. Tatvorwurf, Deutschlands geschmeidigster Schnauzbart nach Horst Lichter soll im dortigen Fußballstadion selbiger ausgeknipst haben und hat so die Tribüne verschwinden lassen. Ihm wird das Zünden von Flachsraketen in Tateinheit mit dem Abbrennen von Ostfußballfakten zur Last gelegt. Die Polizei warnt eindringlich davor, den Verdächtigen anzusprechen. Es kann bei Erstkontakt nicht ausgeschlossen werden, dass Gregor R. jedem das Ohr zum Ostfußball abkaut. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Paddy einfach Profi in Polizeiberichten.
Paddy hat sich die literarische Muse am Pool geküsst, oder was?
Mich hat, das war ein schöner
also, Satz, ja. Hast du ja richtig schön da was zu Papier gebracht. Ja, hoffentlich haben wir heute mehr Durchblick als am Samstag in Hohenschönhausen, aber wirklich für 10 Minuten hat man mal kurz gar nichts mehr gesehen. Reden wir gleich drüber. Wir haben wirklich, also wenn man hier auf unseren Überblick schaut, auf unser Skript, dann gibt es eigentlich keine Sommerpause, weil es ist so voll alles. Und ich starte mal rein mit dem schönsten Kommentar, den ich gelesen habe letzte Woche von Markus Horn, der sich natürlich auf Paddys Aufenthaltsort bezieht und heißt Urlaub abschaffen. Also, Paddy.
So einfach ist das.
Ganz klar aus der Community der Wunsch.
Wo wir gerade dabei sind, Paddy, dein Mikrofon steht auf dem Mülleimer, ne?
Ja, letzte Woche standet ihr auf einer Bibel und diese Woche auf einem Mülleimer. Es ist wirklich so. Ich werde dann heute nochmal ein Bild in meiner Story posten. Kann man gerne mal dieses Setup hier bewundern, ja. Urlaub abschaffen. Ich habe wirklich geschaut, Männer, wir müssen das noch 3 Wochen überleben. Ich glaube, im September ist die erste Folge, wo ich wieder zu Hause aufnehme.
Stark. Bis dahin fliegst du auf dem Beachvolleyballfeld durch den Sand.
Ja, und verbrenne mich. Aber liebe Grüße, Markus. Urlaub ist ab morgen wieder abgeschafft, ja.
Herrlich. Im Urlaub oder zumindest auf dem Ausflug waren auch einige Energie Cottbus-Spieler, die sich allesamt ein Spider-Man-Kostüm angezogen haben und ins Kino gegangen sind und da den neuen Batman-Film geschaut haben. Nein, offensichtlich den neuen Spider-Man-Film geschaut haben. Ich wusste gar nicht, dass es einen neuen gibt.
Paddy, man liest ja überall nur Odysseus. Das Einzige, was gerade überall läuft, ist Odysseus gefühlt.
Odyssee.
Genau, die Odyssee mit Odysseus. Ja.
Ja, aber die Bilder waren natürlich sehr witzig, wie sie da alle zusammen in diesem wirklich Ganzkörperkostüm ins Kino gegangen sind.
Ja, vor allem, wie sie dann dieses Meme nachgestellt haben, die Spider-Man, die so auf sich gegenseitig zeigen, die Cottbusser. Sehr gut.
Schöne Teambuilding-Maßnahme. Die Spinnen, habe ich geschrieben.
Alle immer so, so sind sie ja durchgelaufen, ne?
Was auch schön war letzte Woche ein kleines Video von unserem ostdeutschen Michael Bublé, unser Schiri-Kollege Richie Hempel, der jetzt Bundesliga pfeift, der hat in einem tollen Erklärvideo ein paar neue Regeln vorgestellt, die es jetzt gibt nach der Sommerpause. Einige haben wir im Fußball auch schon bei der WM gesehen, beispielsweise so ein Countdown bei Einwürfen und Abstößen oder Zeitlimit bei Auswechslungen. Fand ich sehr gut und informativ, wie er das da in 2 Minuten einmal runtergerattert hat. Hat er gut gemacht und wir wünschen natürlich auch viel Erfolg und Glück beim Pfeifen in der Bundesliga. Und dann gab es noch einen Kampf von einem Babelsberger Keeper mit einem Raubtier.
Ja, muss man so sagen. Also wir erweitern die Kategorie etwas von Basis hin zu Kuriosem, weil Niklas Müller, der ja in der Vorsaison noch bei Lok Leipzig unter Vertrag stand, auf gutem Weg war, die neue Nummer 1 zu werden in Babelsberg. Und vor dem ersten Spieltag wurde er dann allerdings Opfer einer Katze. Ich glaube, es war die Katze von seiner Freundin oder so, die ihm in den Finger gebissen hat. Dann hat sich das Ganze entzündet. Dann konnte er nicht Teil des Kaders sein. Jetzt an diesem Spieltag war er zumindest wieder mit dabei, saß allerdings nur auf der Bank. Also da kann dir so ein Haustier mal wirklich einen großen Strich durch die Rechnung machen auf dem Weg zu Nummer 1 in Babelsberg. Mal gucken, ob er sich den Platz zwischen den Pfosten dann doch noch erkämpfen kann.
Also aber wir lachen jetzt drüber, ne? An sich ist das also so eine Scheißgeschichte.
Er ist bitter.
Also das ist wirklich...
richtig bitter.
Boah.
Ja. Das ist echt ganz, also komische Nummer.
Ja, es ist halt, also man muss halt grinsen, das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist so absurd.
Gab es nicht mal so einen Spieler von, apropos kuriose Verletzung, so einen Spieler von Barcelona, der sich irgendwie eine Zerrung geholt hat nach einer wilden Nacht mit seiner Freundin und am nächsten, ich glaube, Rafa Marquez oder so war das, glaube ich.
Echt?
Ging auch durch die Medien, ja. Stabil. Naja, kuriose Meldungen gehen weiter. Ist schon letzte Woche passiert. Hat nicht mehr reingepasst in unsere Folge. Aber die Frage, wo waren die Karten von Aue? Aue hat ja am vergangenen Wochenende in Berlin gespielt bei Tasmania. Und Tasmania hatte irgendwie ein Paket ins Erzgebirge geschickt mit den Gästekarten. Und irgendwie hat der Paketdienst die auf der Autobahn verloren. Und ja, deswegen waren sie alle weg. Kuriose Meldung. Oder vielleicht hat hier auch jemand aus der Community versucht zu klauen. Und ich weiß es nicht. Gästeblock war aber trotzdem voll. Waren schöne Bilder. Ein Video gesehen, wie das komplette Steigerlied gesungen wurde. Mussten sich da wohl alle anstellen da.
Ich bin ja erstmal froh, dass solche Geschichten überhaupt noch entstehen können.
Ja.
Dass es nicht ausschließlich Online-Tickets gibt mit QR-Code am Eingang, sondern einfach nochmal richtige, echte Eintrittskarten, frisch gedruckt, mit der Post ab nach Aue und dann fällt es irgendwo vom Laster. Aber sah ja trotzdem gut aus, der Gästeblock. Sind ja alle reingekommen.
Ja, sah super aus. In diesem relativ kleinen Stadion ist das immer toll, wenn da so ein großer Gästeanhang mit dabei ist. Und dann gibt's auch noch eine Geschichte aus der Kreisklasse, Paddy, vom LSV Barnitz.
Ja, die haben sich mit gefühlt jedem zweiten anderen Kreisliga-Amateurverein angelegt bei Instagram und haben mich da unter einem Post markiert, dass ich da so ein bisschen so einen algorithmischen Push vielleicht am Anfang so geben kann. Und es geht um das Thema künstliche Intelligenz. Und die haben so einen Paint, also so ein Bild quasi in Anführungszeichen gemalt, ne, so bei Paint und dann als Screenshot gepostet, der LSV Barnitz gegen KI-Beiträge, Moralapostel LSV oder doch nicht. Uns geht's nicht um eine sture Anti-Haltung gegenüber KI, uns besorgt vielmehr, dass der Amateurfußball zunehmend seine Identität verliert. Mittlerweile sehen die meisten Ankündigungen, Spielervorstellungen, Ergebnisdienste, Wochenendvorschauen und so weiter, Jubiläumsflyer, Eventflyer, einfach alle gleich aus. Und die haben dann einen sehr, sehr langen Post dazu verfasst, kann man gerne mal vorbeischauen, beim LSV Barnitz. Und der ist durchaus viral gegangen, ist jetzt bei 2.500 Likes. Da kann man an Reichweite ja was im Bereich sechsstellig draufpacken auf alle Fälle, was so Klicks und so angeht und Sichtbarkeit. Und es gibt super viele Vereine drunter, die kommentieren, die dem beipflichten, die auch sagen, hey, diese KI-Bildchen nerven und Ankündigungen nerven wie Sau. Andere sagen natürlich, ey, aber wie könnte ich jetzt noch als Amateurverein da irgendwo rumbauen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich bin beim LSV Barnitz, ich finde das schrecklich, weil du eben den allermeisten auch einfach, also es ist ja alles so ein Schema und dann, boah, weiß ich nicht, ob ich, also, wie seht ihr das? Ich finde es ganz, ganz schlimm, ehrlich gesagt, wenn das so KI-Spieltagsansichten, ich verstehe die Zeit dahinter, aber optisch ist das halt alles das Gleiche inzwischen, weißt du?
Ja, ist ja nicht nur im Fußball so, es ist ja mittlerweile, gehst du durch die Innenstadt und siehst überall diese bescheuerten Ankündigungsplakate, die so total ihren Wert verlieren. Und das ist ja dann schon wieder so ein, also total cool, dass die Gesellschaft gerade so mitbekommt, ah ja, irgendwie nervt uns KI so ein bisschen. Und auch super, dass da so kleine Vereine dann so aufmerksam drauf machen, finde ich auch gut.
Etwas abseits vom Fußball, gerade krasses Thema rund um Suno, ne? Also diese Plattform, die KI-generiert Musik entwickelt, die hat gegen die GEMA verloren, glaube ich, in einem ersten Schritt, weil die GEMA gesagt hat, ihr klaut einfach von Künstlern ihre Werke, nutzt die zu Trainingszwecken und reproduziert das Ganze einfach nur noch. Also ist ja ein ähnliches Thema, nur auf einer anderen Ebene. Bin sehr gespannt, wie sich das generell entwickelt und welchen Umgang wir da finden und wie sich das dann auch in der Kreisklasse entwickelt, ob da wieder an Photoshop ein bisschen rumgebastelt wird zukünftig.
Ja, also die Kommentare sind schon krass, also kann man sich gerne mal reinziehen. Der SSV Lübbenau hat unterschrieben, danke, dass es mal jemand ausspricht. Der SV Seerhausen ist der gleichen Meinung, gibt aber auch Vereine, die sagen, hey, wir müssen aber auch auf uns aufmerksam machen und müssen dieses Spiel irgendwie mitspielen. Und neben Ahnung ist es eben auch eine Zeitfrage, ne? Und es ist total spannend und scheint auch ein krass großes Thema zu sein, was die Community bewegt auf alle Fälle.
Ja, du hast ja immer, auch wenn jetzt irgendwie Zeit und Geld dann nicht da ist, hast du ja immer, wenn du ein bisschen kreativ bist, Möglichkeiten damit zu spielen. Ne? Habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen, selbst gemaltes, so ganz mit Absicht ganz schlecht, selbst gemaltes Ankündigungsplakat und so. Also man muss einfach nur ein bisschen kreativ sein. Man denkt nur mal an diese ganzen Videos von irgendwelchen Dorffestankündigungen, die das ganze letzte Jahr irgendwie rumging. Also man kann sich ja einfach was Witziges überlegen und der KI so eine kleine Blutgrätsche geben. Bei uns ist alles echt, bei Im Osten geht die Sonne auf, ist alles echt. Ihr hört uns übrigens in ARD Sounds, das wisst ihr selber. Da gibt es aber auch andere schöne Sachen, die echt sind. Ganz viele andere Podcasts, die man hören kann. Und wo auch alles echt ist, das ist die Oberliga. Die NOFV Oberliga startet nämlich jetzt wieder am kommenden Wochenende. Und da geht es auch direkt mal heiß los und zwar mit einem kleinen Derby. Halberstadt spielt gegen Wernigerode, da freuen wir uns natürlich drauf. Und auch in der Oberliga Nord, da startet der erste FC Lok Stendal bei TB. Also da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Favorit in der Oberliga Süd ist ja der ZFC Meusewitz als Absteiger. Und ist natürlich nicht so unser Hauptaugenmerk, aber werden wir immer mal wieder einen kleinen Blick drauf werfen und freuen uns.
Es ist ja wirklich eine richtig heiße Liga, muss man sagen, in diesem Jahr. Ja. Also Halberstadt-Wernigerode als Auftaktspiel ist schon mal richtig cool, finde ich. Da weiß man, dass da eine Menge Rivalität mit dabei ist. Meusewitz, die sofort gesagt haben, wir wollen wieder hoch, also die auch diese Rolle annehmen und sagen, nach einem Jahr wollen wir wieder Regionalliga spielen. Auerbach und Plauen mit der Vorgeschichte. Sven Köhler, die treffen ja auch bald schon aufeinander. Also da haben wir wirklich immer mal wieder alle paar Wochen ein Thema, wo wir nochmal ein bisschen weiter runtergucken können unter die Regionalliga.
Das ist so. Und jetzt geht's um euch, um unsere Community und eine große Frage, die hier die Zukunft von Im Osten geht die Sonne auf maßgeblich bestimmen wird, nämlich um den Namen unserer Community. Wir haben letzte Woche aufgerufen, beziehungsweise Paddy hatte die schöne Idee. Wir brauchen einen Namen für unsere Hörerinnen und Hörer, weil Podcast-Hörerinnen und Hörer oder Hörerinnen und Hörer von Im Osten geht die Sonne auf, das geht einfach ganz schlecht über die Lippen.
Das ist wirklich ungünstig.
Und deswegen brauchen wir einen schönen Namen für alle von euch. Und ihr habt uns schöne Vorschläge zugeschickt. Also da waren wirklich tolle Sachen dabei. Von Sonnenanbeter über Sunriser. Ich habe mir aufgeschrieben, die Aufgehenden. Die Pfosten. Finde ich auch gut. Die Sonnenblumen finde ich auch gut. Also es gab wirklich sehr viele Vorschläge. Und wir haben uns jetzt aber mal so auf drei geeinigt.
Manche haben auch gesagt, einfach nur die Ossis.
Ja, also es gab wirklich, wirklich viele Vorschläge, die einen ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter und wir haben uns jetzt mal drei rausgesucht, die wir schön fanden und die wir mal zur Abstimmung stellen wollten. Ich fange mal an, Daniel hat geschrieben, dass er Ostkurve, einfach kurz und knapp Ostkurve gut fände für die ganze Community. Das gefällt mir sehr gut, weil das irgendwie so alle mitnimmt, hat einen schönen Fußballbezug und das wäre jetzt mal so Vorschlag 1.
Vorschlag 2 kommt unter anderem von Stefan Unger und von Simon Garcia Bueno, wo ich irgendwie im Kopf hatte, der war doch mal Auswechselspieler beim Chemnitzer FC, aber vielleicht vertue ich mich ja auch. Auf jeden Fall haben die beiden vorgeschlagen, dass wir uns die Spione nennen, beziehungsweise dass unsere Community Spione heißt. Natürlich in Anspielung an Sport im Osten, Spio, die Spione, hochgradig kreativ, also hat mir sehr gut gefallen.
Stimmt, nicht schlecht.
Und
nicht
wir schlecht. Haben Freunde von Effenberg auch in der Community bei uns, denn was auch viele geschrieben haben tatsächlich, war unter anderem von El Snorbi zu lesen bei Spotify oder auch als Nachricht von Anja oder von Lenzi 3110. Freunde der Sonne und vor allem der Lenzi, der hat dieses Freunde der Sonne aus China abgeschickt, also auch in der Türkei wird Podcast gehört, in China wird Podcast, es wird überall Fußball-Podcast gehört, das ist fantastisch. Liebe Grüße nach China.
Das wären jetzt also mal unsere drei Favoriten von den wirklich sehr vielen Vorschlägen, also Ostkurve, die Spione und Freunde der Sonne. Wir werden das jetzt bei Instagram und bei Spotify zu einer kleinen Abstimmung stellen und dann nächste Woche werden wir hoffentlich einen Sieger haben und einen Namen für euch, unsere Community, alle und ich sage es ein letztes Mal, Hörerinnen und Hörer von Im Osten geht die Sonne auf. So werden wir euch dann nennen. Gut, und zum Abschluss der Rubrik haben wir immer noch den Vereinsnamen der Woche und deswegen kommt er jetzt hier.
Was? Wie heißt ihr?
Und da habe ich bei Instagram gesehen, den FSV Glück auf Johann Georgenstadt. Der Name sagt schon, ist natürlich aus einer Bergbauregion. Mannschaftsbild bei Fußball.de, wunderschön, von einem riesen Schwibbogen, ist einfach herrlich. Und die spielen in der zweiten Kreisklasse West, die hat auch wieder einen tollen Namen. Wir müssen jetzt, glaube ich, langsam mal so ein bisschen aufpassen mit den mit der Schleichwerbung. Aber ich sage nicht den ganzen Namen, aber es ist von der Privatbrauerei, ist die zweite Kreisklasse West gesponsert offensichtlich. Kann sich jemand mal selber angucken, finde ich aber herrlich. Und der FSV Glück auf hatte gestern ein Freundschaftsspiel im Vogtland in der Gemeinde Muldenhammer, genauer gesagt, gegen den SV Morgenröte Rautenkranz. Und da, also, ne, das ist jetzt, setzt sich so ein bisschen fort von letzter Woche mit den wunderschönen Namen. Auf dem Sportplatz an der Zeughauser Straße und der liegt sehr idyllisch. Irgendwo fließt da auch ein kleines Gewässer und dann habe ich gesehen beim FSV Glück auf Georgenstadt auf dem Instagram-Kanal, hat sich ein Spieler nach der Auswechslung einfach mit Hose, mit Stutzen und Schuhen in so einen kleinen Bach reingesetzt. Das, um sich irgendwie abzukühlen.
Mega.
Also war herrlich, haben zwar verloren mit 2-4, war ein Freundschaftsspiel, also nicht so schlimm. Wir drücken natürlich alle Daumen für den Saisonstart und ja, das war ein wunderschöne, wie Musik in den Ohren klingende Vereinsnamen für diese Woche. Wir schauen mal auf die Regionalliga und da haben wir ja auch letzte Woche unsere Community gefragt, was sie eigentlich denken, wer der Favorit ist auf den Aufstiegsplatz, auf den Meistertitel. Und unsere liebe Redaktion, bestehend aus Lisa und Toni, hat das alles mal zusammengerechnet in einem Prozess von über 2 Tagen und hat rausbekommen, die Stimmen haben sich aufgeteilt in 22%, die gesagt haben, Erzgebirge Aue wird Meister, 14%, die gesagt haben, der FSV Zwickau wird Meister und 13% teilen sich Lok und Jena. Also war ja auch so ein bisschen, also hat so ein bisschen gespiegelt, was wir letzte Woche auch gesagt haben, dass es schon relativ viele Favoriten gibt. Offensichtlich ist Aue bei unserer Community relativ hoch im Kurs. Ich finde, nach diesem Wochenende, jetzt nach dem zweiten Spieltag, für mich müsste da auch auf jeden Fall noch der CFC irgendwo stehen. Fand ich nämlich auf jeden Fall den stärksten Auftritt und den stabilsten nach den ersten zwei Spielen jetzt. Was sagt ihr zu unserer Umfrage? Paddy, was sagst du?
Ja, ich finde erstmal, dass sich das total gut widerspiegelt, was wir ja auch letzte Woche besprochen haben, dass es halt nicht diesen klaren Aufstiegsfavoriten gibt, weil ich finde, selbst zwischen Aue 22% und jetzt zum Beispiel Zwickau 14% ist ja nicht so viel Unterschied, ja, in den Stimmen, dass man sagen könnte, das ist hier der Haushohe Sport im Osten Umfragefavorit. Ich habe vor der Saison ja auch eher Aue gesagt, einfach weil sie, glaube ich, auch am ehesten in Anführungszeichen müssen oder den Eigenanspruch haben zu müssen und wieder hoch zu wollen, glaube ich. Find's aber auch krass, was du schon gerade gesagt hast. Also der Chemnitzer FC, ich habe mit Chris Löwe, dem Sportchef sozusagen, auch einige Events verbracht jetzt im Sommer zufälligerweise und habe mit ihm natürlich auch viel gesprochen und der hat da schon was Gutes zusammengebastelt so bisher, ne? Und wir haben ja alle so ein bisschen drauf geguckt, okay, was ist so deutsche AC Mailand, ne? Alle 30 plus irgendwie geholt so und scheint bisher aber zu funktionieren und wirkt vor allem unglaublich stabil so mit dieser Erfahrung und dieser auch Kantigkeit. Und auf der anderen Seite hast du trotzdem auf den Außenpositionen vor allem halt Jungs, die zocken können, ne? Die so richtige Baller sind einfach. Also die Kombi bisher, wie gesagt, zwei Spiele gespielt. Die würde ich einfach mal, damit es nicht ganz langweilig ist, wie du auch sagst, mit so reinschieben vielleicht in diesen erlesenen Kreis.
Der CFC bislang 7 Tore, kein Gegentor, trotz Berlinski-Verletzung jetzt schon wieder dreimal getroffen. Also das sieht schon wirklich sehr gut aus. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass unter diesen Top 3, die wir da haben, weder Erfurt noch Altglienicke auftaucht. Altglienicke vielleicht auch so ein bisschen verzerrt, weil es natürlich keine Fanbase gibt, die für Altglienicke abstimmt. Aber dass zum Beispiel Rot-Weiß Erfurt da gar nicht auftaucht, hat mich gewundert. Zwickau sicherlich auch deshalb auf Platz 2, weil sie halt mit diesem außergewöhnlichen Ding in Jena gestartet sind. Das war schon bemerkenswert und da gab es ja dann umgehend den Dämpfer am vergangenen Wochenende.
Gab es umgehend den Dämpfer und ich würde noch mal kurz darauf eingehen, was auch du gesagt hast, Paddy. Ich fand das auch, diese Außenzange, also mit Chuange, also beim CFC mit Chuange und Maximilian Fässer rechts, der wahnsinnig Solo gemacht hat vorm, ich weiß gar nicht, 2-0 oder 3-0. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen und eben auch dieser Kader, der sich irgendwie so aus jungen Wilden irgendwie so und Erfahrenen zusammensetzt. Also das kann halt für diese Liga schon wirklich Gold wert sein. Und ja, irgendwie ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich meine, Lok hat am Wochenende auch nur 3-3 gespielt, der HFC auch wieder unentschieden. Jetzt haben wir ja, Zwickau hat die erste Heimpleite seit 23 Monaten eingefahren, wo man sich auch fragt, was war da los? Und da ist er ja jetzt schon fast, wir gehen ja jetzt in so eine Art englische Woche rein, da ist er jetzt schon so ein richtiges Spitzenspiel, so ein richtiger Leistungstest am Dienstag, am Morgen schon mit dem Bezirksderby. Der CFC empfängt Zwickau, also das ist schon, verspricht wirklich einen wahnsinnig spannenden Titelkampf. Ich fand spannend, in Berlin haben sie ja gespielt mit dem großen Gästeanhang, wir haben es schon gesagt, war schon ein souveräner Auftritt, aber Chancenverwertung irgendwie von so einem besoffenen Dartspieler, oder? Also was war da denn los?
There's only one Phil.
Marcel Bär. Ja, da haben sie einfach zu viel liegen lassen, das ist so. Also man muss ja grundsätzlich sagen, dass sie sich erstmal diese Chancen rausspielen, das ist ja der Klassiker vom Trainer, ist erstmal gut, dass wir uns die Dinger rausspielen. Das ist ja tatsächlich wichtig nach diesem großen Umbruch und Neustart in der Regionalliga, nimmst du die Liga an und so weiter und das tun sie ganz offensichtlich. Haben jetzt gegen einen absoluten Mitfavoriten erstmal den Punkt geholt am ersten Spieltag, am zweiten Spieltag Tasmania an die Wand gespielt, am Ende halt nur 2 Tore gemacht, aber trotzdem wichtig zu sehen, dass diese Mannschaft funktioniert und dass sie fußballerisch in der Lage ist, ihre Dominanz und ihren Anspruch als Topfavorit durch diese Liga zu gehen, auch wahrzunehmen. Von daher, sehr guter Auftakt für Erzgebirge Aue.
Und wenn wir gerade dabei sind, also da hat man es vielleicht so ein bisschen erwartet, und wenn wir gerade so vielleicht bei den Erkenntnissen, die wir so wahrgenommen haben, der ersten zwei Spieltage so angekommen sind, wer mich zum Beispiel total positiv überrascht hat in diesen ersten zwei Spieltagen, ist der SV Babelsberg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist es wirklich eine Personalie. Ich habe mal so ein bisschen hier noch rumrecherchiert. Es ist der Rechtsaußenspieler, glaube ich, formal, also im offensiven Mittelfeld, Amadeus Ebel, 18 Jahre jung.
Aus der eigenen Jugend, ne?
Aus der eigenen Jugend. Übrigens auch was für deine Rubrik eigentlich, Gregor. Hat angefangen, Fußball zu spielen beim BW Mahlsdorf Waldesruh. Ist phonetisch auch ganz, kann man schon machen. Von 2012 bis 2020. Und der hat ja gegen Chemie zwei Dinger schon gescored. Und wenn wir vom Thema Chancenverwertung dann von Aue auch nach Babelsberg kommen, ist es auch eine schnelle Brücke, weil gegen Jena 0-1 verloren. Babelsberg hätte das Ding in meiner Wahrnehmung absolut ziehen können, wenn nicht sogar müssen. Aufgrund der Chancen so in der ersten Hälfte vor allem. Und dieser Amadeus Ebel, der fetzt. der macht schon Bock, muss ich echt sagen. Also wie der auch, ich glaube in der ersten Viertelstunde war das schon, dieses Solo hat auf der rechten Seite und dadurch flaniert. Ich will jetzt nicht das große Fass aufmachen, aber ich habe vor zwei Jahren einen 17-jährigen Said Elmala kommentiert bei Viktoria Köln auswärts bei Dynamo Dresden, wie der Jan-Henrik Marx bei allem Respekt eingeschult hat in diesem Fußballspiel. Und Amadeus Ebel natürlich nochmal eine andere Stufe, andere Liga, alles klar. Aber so von dieser Geschmeidigkeit und Flutschigkeit hat mich das, dieses Solo extrem an dieses eine Solo von vor zwei Jahren von Said Elmala bei Viktoria erinnert. Weil das sieht bei dem gerade super leichtfüßig aus. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob der das so 34 Spieltage durchkloppen kann.
Also was ich mich frage, ist, ob wir nicht noch eine wirklich richtige Überraschungsmannschaft erleben. Also wir haben ja über die 7, 8, 9 Mannschaften gesprochen, die auf jeden Fall hoch wollen und auch das Potenzial dazu haben. Den Halleschen FC, der ja auch nicht auftaucht unter den Top 3 in der Umfrage, auch wenn er jetzt noch nicht gewonnen hat, muss er natürlich weiter auf dem Schirm haben. Und bin gespannt, ob da vielleicht noch irgendeine Mannschaft dazukommt, die man nicht in erster Linie da vorne gesehen hat. Also ich weiß nicht, ob Babelsberg dafür in Frage kommt. Magdeburg 2, stark gestartet, also Tasmania komplett eingedreht am ersten Spieltag. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit bis zur 39. Minute, glaube ich, haben sie die richtig rund gemacht. Ist natürlich da immer auch abhängig, was passiert mit der ersten Mannschaft, wie konstant kann diese Mannschaft zusammenbleiben. Also viele, viele Fragezeichen, die sich da im Laufe der Saison erst, oder viele Fragen, die sich da im Laufe der Saison erst beantworten lassen. Aber vom Potenzial her ist das eine fußballerisch sehr gute Mannschaft, die ganz offensichtlich auch als Team funktioniert. Also wenn du in Leipzig nach einem 3-1 Rückstand bei Lok am Ende noch einen Punkt holst, dann spricht das für dieses Team. Und wir haben ja schon oft gesehen, dass zweite Mannschaften in der Lage sind, weil sie fußballerisch einfach exzellent ausgebildet sind, vorne mitzuspielen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Greifswald, glaube ich, muss man auch auf dem Schirm haben. Also letzte Saison, ganz schlechtes Jahr. Aber was sie jetzt gemacht haben zum Start, also ein 3-0 Auswärtssieg in Zwickau, das ist mal eine richtige Ansage. Und am ersten Spieltag Punkt gegen den Halleschen FC. Mal gucken. Also fällt schwer, gerade bei einer so ausgeglichenen Liga zu sagen, ob es am Ende wirklich reicht oder ob sie in der Lage sind, lange vorne dabei zu sein. Aber das sind noch so 3-4 Kandidaten im Rückraum, die man zumindest mal im Rückspiegel auf dem Schirm haben sollte.
Ja, und ich finde, ich habe das letzte Woche kurz schon angedeutet, ich finde, man merkt das so krass, dass alle oder dass sehr viele Mannschaften nochmal richtig Geld, Zeit und Energie in diesen Kader gesteckt haben, weil das Niveau irgendwie, habe ich das Gefühl, so bei allen Spielen so ein bisschen nochmal angestiegen ist. Also so, man schaut die Spiele da teilweise und hat nicht so das Gefühl, das ist vierte Liga, das könnte, also das kratzt schon auch ein bisschen höher. Also das finde ich schon, macht auf jeden Fall richtig, richtig Bock.
Sportlich und atmosphärisch auch, ne? Also ich habe mal kurz geguckt, wir haben jetzt nach zwei Spieltagen einen Zuschauerschnitt von über 4.000, ziemlich genau 1.000 mehr als in der vergangenen Saison. Das hängt natürlich auch, muss man ja sagen, mit dieser katastrophalen Aufstiegsregelung zusammen, weil einfach immer mehr große Vereine sich in dieser vierten Liga wiederfinden im Nordosten. Aber über 4.000 im Schnitt ist natürlich meine Ansage.
Und du hast es ja gesagt, Gregor, ne, vorhin bei uns, man könnte jetzt halt wirklich von Dienstag an auch jeden Tag Regionalliga Nordost gucken.
Ja, so, warte, und habe ich was Kleines gleich vorbereitet. Sage ich gleich noch, so einen kleinen Teaser auf die schönen kommenden Tage. Ich möchte nur noch mal ganz kurz, um den Spieltag so ein bisschen zu runden, beziehungsweise, nee, davon kann man eigentlich gar nicht sprechen bei dem Spiel, wo ich war, zumindest aus meiner Sicht. Ich habe mir Chemie Leipzig angeschaut in Hohenschönhausen, beziehungsweise angeschaut in der ersten Halbzeit, war ein bisschen schwierig, denn die Fraktion H oder so, also irgendeine Fangruppe vom BFC, ja, hatte da ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert und erstmal wirklich das komplette Sportforum für eine Viertelstunde eingenebelt. Da war wirklich gar nichts mehr zu sehen.
Da musste ich sehr lachen, als ich den Kommentar gelesen habe bei Instagram von Leon, ostdeutsche Hydration Break.
Ja, genau.
Viertelstunde Pause.
Alter, ja. Alter. Okay, der ist leider lustig, ja.
Sehr gut. Naja, aber für meine persönliche Fußballerfahrung, wenn ich zur Chemie gehe, war es jetzt nicht so toll, weil es gibt so eine Art, ich will es gar nicht selber beschreiben als Fluch, aber irgendwie ist es schon so ein Fluch, weil die letzten 7 oder 8 Spiele, die ich von Chemie Leipzig gesehen habe, war eine Niederlage für Chemie. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das schon rumgesprochen hat und ich da teilweise empfangen werde am Stadion, entweder in Lodz oder auch bei Auswärtsspielen, wo die Leute mich sehen und einfach sagen, ey Junge, hau einfach wieder ab, du musst jetzt hier weggehen, sonst verlieren wir wieder.
Bitte geh. Ich hatte es dir ja zugeschickt, Gregor, ne, dass auch ich Nachrichten bekommen habe. Alex, kannst du bitte deinem Kumpel Gregor Rühl sagen, dass er nicht mehr kommen braucht? Das geht so nicht weiter.
Ja, vor allem, ich bin selber einfach auch schuld, weil ich letzte Saison war ich beim Chemischen Element, also beim Chemie-Podcast war ich zu Gast und da habe ich das so als kleinen Gag, da ist ja dann alles gut gegangen mit Klassenerhalt, also aus Chemiesicht, und habe das dann aber nochmal so gesagt, so, pass mal auf, ich lese euch mal die Ergebnisse von meinem letzten Chemiespiel vor und habe das selber irgendwie so gejinxt. Naja, es ist alles noch ein bisschen witzig. Ich bin mal
selbst
gespannt.
Selbst ein Nimbus aufgebaut. Ja, man muss ja sagen, nach der Rückrunde, die Chemie gespielt hat, ist das schon wirklich eine Leistung, da nur Niederlagen zu sehen, weil da haben sie ja richtig Gas gegeben.
Ja, das ging aber los nach dieser krassen Pleite in Babelsberg. Da war ich auch, da bin ich 5 Spiele weggeblieben, da haben sie alles gewonnen.
Bleib einfach weg. Ja.
Ja, noch ist alles freundlich. Ich bin mal gespannt. Ich muss wahrscheinlich inkognito hingehen das nächste Mal. Naja, also, Paddy, du hast
aber ganz kurz, schon... ganz kurz, Gregor, weil wir gerade bei Chemie sind. Ich finde es ein bisschen komisch von Alexander Schmidt, dass er jetzt zum zweiten Mal nach der zweiten Niederlage kein Interview gegeben hat. Das ist irgendwie unprofessionell und ich habe ihn selbst auch so gar nicht wahrgenommen, weil immer, wenn ich bei Chemie bin, so wie letzte Woche zum Beispiel für einen Vorbericht, ist das immer professionell und zuvorkommend und alles cool und dann machen wir das Interview ganz normal, wie sonst auch. Und das dann nach dem Spiel nicht zu machen, das finde ich, das gehört in der Regionalliga einfach dazu, dass man sich da hinstellt und kurz erklärt, insbesondere in einer Situation, wo ja noch nichts passiert ist, muss man ja sagen. Gut, schlechter Saisonstart, aber die wirklich heiße Phase, die kann ja dann erst noch kommen, wenn das jetzt so weitergeht und man vielleicht wieder eine Hinrunde wie in der Vorsaison erleben sollte und der Druck im Umfeld wächst, das kann ja alles erst noch kommen und jetzt ist ja im Grunde noch nichts passiert. Von daher hat mich das ein bisschen gewundert und ich glaube trotzdem, dass Chemie in diesem Jahr mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird, zumal, das ist ja auch mal kurz zu Saisonbeginn der Erwähnung wert, wir haben ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur einen Absteiger in dieser Saison. Also erinnert euch, im Vorjahr haben wir ja immer rumgerechnet, wie viele werden es, wie viele kommen von oben runter, steigt der Meister auf und diese Fragen, die stellen sich ja alle gar nicht dieses Jahr, weil der Meister definitiv hochgeht und Hansa der einzige Ostklub ist, der in die Regionalliga absteigen könnte und dass das nicht passieren wird, da können wir, glaube ich, fest von ausgehen. Also die Regionalliga Nordost mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur ein Absteiger und dass der Chemie Leipzig heißt, das kann ich mir nicht vorstellen.
So ist es, sehe ich ähnlich. Und jetzt würde ich einmal in meine kleine Ankündigung hier reingehen. Paddy, du hast es gerade schon gesagt. Wir haben gestern kurz darüber geschrieben, denn wir gehen ja jetzt in so eine Knallerphase. Also so in einer knappen Woche hat die Regionalliga Nordost ja eigentlich schon die Hälfte der Saison rum. Das ist ja schon der 4. Spieltag vorbei. Und ich habe das, ich fand englische Woche ein bisschen langweilig, hab das jetzt mal Ostwochers getauft. Und zwar geht das ja am Dienstag los, da kannst du ja schön mit dem RE50 nach Chemnitz heizen, wird ja auch liebevoll die Sachsenschleuder genannt. Da gibt es dann abends ein zünftiges Bezirksderby. Oder kannst auch Jena gegen Stahnsdorf im MDR-Livestream schauen. Mittwoch geht es dann in Lodz weiter mit einer Flutlichtparty zwischen Chemie Leipzig und Chemie Halle. Dann fährst du am Donnerstag in Schacht, kannst du die Nudeltopfbatterien ein bisschen auffüllen, wenn der BFC zu Gast ist. Freitag musst du ein paar Kilometer schruppen, weil da geht's hoch nach Greifswald. Da gibt es dann aber Luft und einen schönen Kick gegen Alt-Dienicke. Samstag dann Füße hoch und auf dem Sofa Lok gegen Hertha 2 im MDR gucken, weil man muss auch mal ein bisschen entspannen, weil am Sonntag ist ja Thüringen-Derby. Da tanzt ganz Thüringen den Tango. Mit ein bisschen Glück wird am Montag dann noch Altlinike gegen Hertha 2 nachgeholt. Und wenn nicht, dann musst du irgendwie anders überbrücken, bis dann am Dienstag heißt Magdeburg 2 gegen Babelsberg. Und wenn irgendjemand alle diese Spiele mitnimmt und mir davon von jedem Spiel ein Bild schickt, dann denke ich mir irgendwas aus als Preis. Aber kann man einen guten Streak machen jetzt in der Regionalliga Nordost?
Am Montag kannst du ja auch im Osten geht die Sonne aufhören. Ne? Das wäre vielleicht so ein Alternativvorschlag natürlich. Das heißt, wenn da kein Fußball läuft, dann liefern wir gerne noch irgendwie irgendwas.
Ja, und dann hast du doch Dienstag schon wieder, lass mich kurz gucken, was ist das, Magdeburg 2 gegen Babelsberg, ne?
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja.
Ja, sehr gut. Ja, sorry, dann hast du wirklich die komplette Woche durch mit dem Osten geht die Sonne auf montags.
Das ist wirklich so. Also sind schöne Fußballtage. Natürlich wahrscheinlich jetzt das spannendste Spiel am kommenden Sonntag. Thüringen-Derby. Und da gab es ja im Vorhinein einiges an Protesten, weil es immer noch hieß, dass die Erfurter nicht mit vollem Gästeanhang kommen dürfen, so wie das auch schon in der letzten Saison war, wo sie ja dann auch weggeblieben sind. Das wurde jetzt aber einkassiert in der vergangenen Woche. Richtig, Alex?
Ist richtig, ja. Also der Gästeblock, der wird voll. Da gab es ja in der letzten Saison schon große Diskussionen und dann auch den Protest der Erfurter, dass sie dieses verminderte Gästekontingent dann nicht nutzen wollen. Und in diesem Jahr können wir uns dann wirklich wieder auf ein richtig stimmungsvolles Thüringen-Derby freuen mit vollem Haus und vor allem vollem Gästeblock. Und also neben diesem Thüringen-Derby, glaube ich, eins der heißesten Spiele in den nächsten Tagen, Chemie gegen Chemie, ne? Also Chemie Leipzig gegen den Halleschen FC, extrem große Rivalität da mit drin. Wir haben die Personalie Ratifo, die natürlich extrem spannend ist, der aus Leipzig zum HFC gewechselt ist. Also das wird schöner Spießrutenlauf für ihn und bin sehr gespannt, wie sich das dann auf dem Platz gestaltet.
Was ich total schön finde ist, und dann haben wir auch alle heißen Partien abgebunden, Chemnitz gegen Zwickau ist ja bereits zum morgigen Dienstag dann der Auftakt in diese heiße 7 Tage rein. Da haben beide Cheftrainer gezeigt, dass man trotz großer sportlicher Rivalität auch sich ein bisschen lieb haben kann. Denn die waren beide Paddle spielen. Herausgescherlockt habe ich das. Und die waren, also Rico Schmidt auf Seiten von Zwickau und Benny Duda vom CFC, die haben da quasi nochmal sich vielleicht auch ein bisschen, das weiß ich nicht, aber committed, ne? Sportlich alles cool, aber sonst lass uns lieb haben. Also auch das fand ich eine coole Geschichte und vielleicht ist das auch ein kleiner, schöner, in Anführungszeichen, Appell. Lasst alles im Block und dann ist wieder gut.
Hoffentlich spielst du auch mal irgendwann Paddle, weil dann könntest du als deinen Paddle-Namen Paddle Fritsche nehmen.
Lustigerweise habe ich schon Paddle gespielt, lustigerweise auch in Chemnitz mit Chris Löwe, der das fürs erste Mal hervorragend gemacht hat tatsächlich. Und mit Jonas Richter, mit Basketballlegende aus Chemnitz. Und es ist da schon aufgetaucht, dieser Wortwitz. Deswegen leider mein Schmunzler bedeckt, Herr Paddelfritsche.
Das tut mir leid. Wir müssen, wenn wir darüber jetzt sprechen, auch über die kommende Woche, müssen wir natürlich auch, leider muss man da auch sagen, über unsere Tipps reden.
Die Expertenrunde.
Ja, wir haben ja getippt, der BFC Dynamo gegen Chemie Leipzig und was soll man sagen? Wir sind reingestartet, wie man es.
Wir aufgehört haben. Wir aufgehört
genau, wir machen so weiter, wie wir aufgehört haben.
Wir aufgehört haben, zur Erinnerung, Paddy hat 2-2 getippt, Köpi hat auf einen 3-1-Sieg für Chemie getippt, ich habe auf einen 2-1-Sieg für Chemie getippt. Ja, der BFC Dynamo hat 2-0 gewonnen, dafür haben deshalb haben wir alle 3-0 Punkte. Ich habe hier als Frage reingeschrieben, was bekommt eigentlich der Gewinner bei diesem Tippspiel? Aber die Frage können wir auch erstmal hinten anstellen, weil ich weiß gar nicht, ob es einen Gewinner geben wird, wenn wir so weiter tippen. Und für diese Woche, weil wir eben diese Ostwochers haben, tippen wir 2 Spiele. Einmal Chemie Leipzig gegen den Halleschen FC und natürlich dann das Thüringen-Derby. Und Paddy, du hast letzte Woche angefangen. Küppi, fang mal an, gerne mit Chemie Leipzig gegen den Halleschen FC.
Chemie gegen den HFC tippe ich auf ein 1-1.
Ich sage, es wird ein HFC-Heimsieg 3-1.
Es wird ein HFC-Heimsieg? Nee, die spielen in Lodge.
Aber es wird ein HFC-Auswärtssieg, ja. 3-1.
Es wird ein HFC-Auswärtssieg 3-1. Okay, dann sage ich, es wird ein hart umkämpftes 2-2. Alles klar, wissen wir schon mal, dass es auf keinen Fall so ausgehen wird, wie wir gerade gesagt haben. Wie sieht es denn beim Thüringen?
Wohlverdienten Heimerfolg, genau.
Wie sieht es denn beim Thüringen-Derby aus?
Soll ich wieder loslegen?
Ja, leg du wieder los.
Ja, gerne leg du wieder los, ja.
Boah, extrem schwer, finde ich. Und auch da tippe ich am Ende auf ein Unentschieden und sage nochmal 1-1.
Naja, ich wollte auch Unentschieden tippen, das ist natürlich ein bisschen mies, ne? Aber ich sag, doch, ich sag 2-2.
Ich sag, es wird ein 2-1-Sieg, 2-1-Sieg für Jena.
So, ja. Und wir haben uns wieder übrigens vorgenommen, weil das letztes Jahr so gut angekommen ist, wieder zu spenden. Allerdings dieses Jahr, weil wir sonst zu viele Bankausgänge haben aufgrund unserer mangelnden Fußballqualität. Wir sammeln quasi alles und haben uns dann überlegt, wir machen am Saisonende quasi dann eine größere Spende pro Person für ein ausgewähltes Projekt, was wir euch dann vorstellen, was sich jeder selbst aussucht. Und wir sammeln das mal, weil da wird einiges zusammenkommen. Das Versprechen können wir geben.
Deshalb tippen wir ja so, damit wir für einen guten Zweck ein bisschen aktiv werden können.
Okay, ja. Deswegen tippen wir so und ach, es ist immer, ich habe immer so eine kleine Gänsehaut, wenn es um diese Rubrik geht. Aber na gut, es hat ja auch niemand gesagt, dass es einfach wird. So, wir schauen mal abseits des rein Sportlichen, was noch so los war. Und da müssen wir natürlich auch immer wieder hierüber reden.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Und da gab es natürlich auch an diesem Spieltag wieder Protestaktionen, wahrscheinlich die... die fürs größte Aufsehen gesorgt hat, waren die Fanlager bzw. die Fanszenen beim Spiel von Babelsberg gegen Jena, die vorm Spiel mit großen Bannern einfach auf dem Platz standen. Fand ich irgendwie ein sehr cooles Bild und irgendwie gut, dass das weitergeführt wird, auch am zweiten Spieltag. Hat ja teilweise auch wieder der Ball geruht und man ist nicht still, die Fanlager sind laut und machen Ansagen gegenüber der Verbände, was gut ist. Und unter der Woche gab es jetzt auch noch mal ein kleines Statement der dritten Liga. Küppi, du bist da mehr im Thema, kannst uns dazu ein bisschen mehr erzählen. Was haben die denn losgelassen?
Ja, zum einen ganz kurz zu den Fanprotesten. Ich halte es auch für sehr wichtig, das Thema jetzt einfach auf der Agenda zu belassen und dafür zu sorgen, dass das nicht abreißt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ganz wichtig wird es jetzt, wie die anderen Regionalligen da reinkommen, also insbesondere Regionalliga West. Da bin ich sehr gespannt, weil das ja eine Liga ist, die auch deutlich fürs Kompassmodell votiert hat. Und da müssen wir uns dann mal angucken, inwieweit sich die Proteste dort auch ausweiten. Und zur dritten Liga, die hat sich nach der Managertagung Anfang der Woche ein ganz kurzes Statement veröffentlicht, wo sie im Grunde nur noch mal betonen, es muss eine Lösung her und es muss eine Lösung sein, die auf Ebene der Regionalligen gefunden wird. Also es war ja immer noch, auch wenn der DFB dem eigentlich schon mehrfach einen Riegel vorgeschoben hat, zur Diskussion gestanden, dass es eventuell auch eine Aufstockung der dritten Liga sein könnte. Da hat sich eben diese dritte Liga jetzt nochmal deutlich positioniert und hat gesagt, wir sind damals in Vorleistung getreten, haben den vierten Abstiegsplatz akzeptiert. Jetzt muss unterhalb der dritten Liga die Lösung gefunden werden. Ich muss gestehen, ich habe früher auch immer gedacht, 22 und 5 Absteiger ist okay. Mittlerweile sage ich, dass eine Veränderung der Regionalliga, glaube ich, für den Fußball besser wäre, weil von 1 runter auf dann 5 im Unterhaus, das ist kein gesundes Ligensystem. Die dritte Liga funktioniert, die ist erfolgreich, die ist cool, die ist zuschauerträchtig und dementsprechend kann ich das durchaus nachvollziehen, was die Drittligisten da veröffentlicht haben. Und das ist natürlich auch interessant für Peter Friemuth, den Chef des Westdeutschen Fußballverbandes, weil der ja als DFB-Vizepräsident Spielbetrieb auch für den Ablauf der dritten Liga zuständig ist. Und wenn seine Vereine da sagen, pass mal auf, werdet euch einig, und zwar zu diesen zwei Vorschlägen, die damals aus der Arbeitsgruppe gekommen sind, entweder Kompassmodell oder Regionenmodell mit eindeutiger Mehrheit fürs Kompassmodell. Wir haben es letzte Woche schon eingehend thematisiert. Ja, dann ist das nichts Neues, was die dritte Liga da veröffentlicht hat, aber zumindest nochmal ein klares Bekenntnis, es muss was passieren und zwar in den Regionalligen.
Der Druck ist von allen Seiten da. Das Thema bleibt groß und Fußball Deutschland setzt sich damit weiter auseinander, was gut ist. So machen auch wir das. Und nicht nur der Druck ist da, sondern auch die Vorfreude ist da. Paddy, du hast das jetzt im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Da hat er gesagt, boah, ey, ich bin hier gerade noch im Urlaub, aber ich sehe im August 4 Fußballspiele. Ey, ich bin heiß wie Frittenfett.
Wie Fritschefett. Ich bin wirklich, ja, ich freue mich extrem. 4 und du Spiele. Was sagst du?
Sorry, du bist wirklich heiß, obwohl es keine großen Fanartikel von Dynamo gibt bei dir da gerade, bist du natürlich so ein bisschen unser Dynamo-Experte. Und wir wollen jetzt mal so eine kleine Saisonvorschau auf die zweite Liga machen, wo der Osten ja zum Glück dieses Jahr noch ein bisschen größer vertreten ist. Und wir haben uns die drei Vereine so ein bisschen aufgeteilt. Und Paddy, wir fangen mal bei dir so ein bisschen an mit Dynamo. Ich habe das so...
Bei Küpper wird abgeräumt.
Alex druckt sich nochmal das Skript aus.
Ja, irgendwer hat hier über WLAN erstmal den Drucker aktiviert. Ja,
weil ich gerade von dem großen Druck geredet habe, den Fußball Deutschland ausübt auf die Verbände.
Genau das kam sofort hier die QR-Codes für den DFB raus.
Boah, was hier immer los ist, wenn wir alle irgendwo anders als sonst sitzen, ey, das ist ja herrlich, ey, wirklich.
Junge, okay. Nochmal von vorne. Ich habe unsere Saisonvorschau auf Liga 2 ein bisschen aufgeteilt. Und zwar auf die Fragen, was sagen wir zum Kader, mit welchen Erwartungen geht man in die Saison und was ist die größte Stärke, beziehungsweise worauf kann man in dieser Saison bauen? Und dann würde ich gerne mal an dich übergeben, Paddy, und schieß mal los mit Dynamo.
Ja, also ich glaube, die Vorbereitung rein ergebnistechnisch war wirklich sehr, sehr gut. Man hat sich, glaube ich, da sehr gut verkauft. Das ist die Saisoneröffnung gegen Union Berlin, gegen einen anderen Verein, über den wir natürlich noch sprechen werden, wenn die dann an der Reihe sind, wenn es wieder losgeht mit der Fußball-Bundesliga oder mit dem DFB-Pokal. Die war erfolgreich, Klammer auf. Natürlich einerseits Stadion 25.000, Stimmung war super gut. Es war ja trotzdem nur ein Testspiel. Auf der anderen Seite muss man schon noch sagen, dass Mauro Lustrinelli, mein Gott, der neue Trainer von Union Berlin, da merkst du schon noch, dass Union noch viel zu tun hat, dass es ein komplett anderer Spielstil ist, den Lustrinelli spielen lassen möchte oder beim FC Thun auch spielen gelassen hat als Schweizer Meister, als Union davor jahrelang gespielt hat. Das können wir alles mal ein bisschen dann taktischer besprechen, wenn wir uns mit Union befassen. Dynamo finde ich total spannend. Die lieben Kollegen von 11 Freunde haben da jetzt einen Artikel geschrieben und in der Headline steht sowas wie, was ist denn da eigentlich mit Dynamo Dresden los, aber positiv gemeint. Plötzlich besonnene Transferentscheidungen, tiefgreifende und weitreichende Kaderplanungen, im Umfeld ist es ruhig, ist das noch das Dynamo Dresden, was man so kennt? Und das, ja, also ne, das fand ich total passend, weil das hat sich, also der Gedanke ist schon irgendwo sinnig, weil es wirkt ruhig, es wirkt alles substanziell, es wirkt alles hand- und fußig. Klar, die Spieler musst du erstmal schauen, ob das alles funktioniert. Ich glaube, die Stammelf, die Startelf, die steht soweit. Ich glaube, wir werden von den Neuzugängen, von den Leihrückkehrern da die allermeisten auch drin sehen. Ich glaube, Keller als Innenverteidiger ist gesetzt. Ich glaube, Robert Wagner auf der 6 wird neben Rapp starten. Ich glaube, Ben Wobzin, linker Flügel, ist relativ safe. Das wird alles soweit, glaube ich, durchgehen. Und Sören Gonter hat da einfach sehr, sehr früh einen sehr starken Job gemacht und man muss herausheben, auch Stefan Engels in dieser Position, der jetzt sozusagen Scout und Kaderplaner ist, seit dem 1. April diesen Jahres von 1860 gekommen und der macht was, wo viele denken, ja, das ist eigentlich logischer Teil der Arbeit, machen aber viele nicht mehr so und das ist einfach in die Stadien zu gehen. So, ne? Und das ist eben nicht mehr nur dieses Laptop-Scouting und datenbasiert und irgendwelche Einstellungen und Rädchen hin und her zu schieben, sondern wirklich zu gucken auch, wie wärmt sich jemand auf? Wie geht jemand bei der Erwärmung mit der Truppe um? Wird dann mal ein Mätzchen gemacht? Ist Körperspannung da? Wie reagiert jemand bei Gegentreffern beispielsweise? Auch all die Sachen, die du jetzt in Datentools eher weniger siehst, sondern halt wirklich mehr so wieder auf diese menschliche Komponente, um eben da eine Einheit rauszuschweißen. Und ich habe das Gefühl von außen zumindest nur, dass das sehr gut funktioniert, weil du einerseits aus dieser extrem mental starken Rückrunde kommst, wo du die ganze Saison gekippt hast und auf der anderen Seite trotzdem neue Jungs dazu holst, die gut kicken können. Rechter Flügel bin ich gespannt. Kaan İnanoğlu, ob er sich vor Lemmer schieben kann. Also die Transfers, die wird man erst beurteilen können nach 10, 15 Spieltagen, wer da wie wohl gezündet hat. Alle werden nie zünden, das wäre total verrückt. Und deswegen mache ich mir eigentlich da keine Sorgen und ich glaube schon, dass auch in Dresden aber alle ruhig und clever genug sind, auch im Umfeld, was man so liest, da überpaced keiner. Also auch wenn man vielleicht hier und da ein, zwei Kommentare hat mit, was ist denn mit Angreifen und hast du nicht gesehen oder Einschläger-Tabellenplatz und dann mal gucken, was geht. Den allermeisten ist schon klar, das zweite Jahr in der Liga, es geht nur um den Klassenerhalt wieder. Intern wird das dann ein bisschen anders sein, da kann man bestimmt mal intern sagen, hey, also einen safen Platz 12 und vielleicht 5 Spieltage vorher fertig zu sein, das ist ein cooles Ziel. Aber ich glaube, diese Stärken, die man sich aufgebaut hat, dieses Offensive, dieses Flügelspiel mit den unterschiedlichen Varianten, eine Seite bleibt eher an der Außenlinie, die andere kann invers einkappen und das kann auch tauschen während dem Spiel. Diese Unberechenbarkeit plus die mentale Stärke, die wird dafür sorgen, dass du, denke ich mal, im unteren Tabellenmittelfeld wieder abschließt und dann finde ich die Saison wieder absolut herausragend.
Ja, so, hat Paddy, so ähnlich.
Nicht absolut herausragend, aber völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung.
So hat Paddy das auch vorgestern so einem türkischen Opa auf dem Bazar einmal so kurz 10 Minuten runter erzählt und der hat die ganze Zeit so genickt. So, ja, aber kein Wort verstanden. Aber
hat sich gedacht, ich hab doch gar kein Dynamo-Trikot, was laberst du mich voll, hat er sich gedacht.
So, du willst jetzt diese 10 Socken haben für 5 Euro? Für
ja, herrlich.
Sehr gut. Ja, aber Paddy, so ähnlich habe ich das auch wahrgenommen, wie du es jetzt gesagt hast. Ich war ja unter der Woche da beim Dynamo-Training und ich glaube schon, dass im Umfeld eine gewisse auch nachvollziehbare Euphorie herrscht nach dieser sensationellen Rückrunde, wo Dynamo viertbeste Mannschaft der zweiten Liga war.
Und das ist okay. Und das muss auch so sein. Die Fans dürfen das, ne? Das ist absolut richtig.
100%. Und es ist ja auch gerechtfertigt, wenn du den Großteil dieser Mannschaft beisammen hältst und wirklich einen guten, richtig guten Transfersommer hinlegst, auch mit dem entsprechenden Kleingeld, ne? Also Dynamo knapp über 3 Millionen, was man hört, ausgegeben, so viel wie, ich glaube, noch nie zuvor.
Die letzte Saison davor war 19-20, da haben sie ein bisschen mehr investiert unter Ralf Minge noch, das ist jetzt müsste die Rekordsaison sein, ja.
Ja, ja. Aber natürlich mit Auge. Also zumal es ging ja erstmal darum, diese Mannschaft, die so außergewöhnlich performt hat in der Rückrunde, unter größtmöglichem Druck weitgehend zusammenzuhalten. Und wenn du dann 4 Leihspieler fest verpflichten kannst mit Keller, Wagner, Bobsin und Sterner, wo du weißt, die funktionieren und die bringen diese Mannschaft nach vorne, dann hast du da erstmal ein Gerüst geschaffen, dass das einfach funktioniert. Und dann muss man gucken, genau wie du sagst, wie sich die echten Neuzugänge dann integrieren und wie die diese Mannschaft nochmal nach vorne bringen. Aber grundsätzlich ist diese Euphorie im Umfeld nachvollziehbar und ebenso nachvollziehbar ist es, dass Thomas Stamm und Co. immer wieder darauf hinweisen, diese Rückrunde, die ist jetzt abgehakt. Das war letztes Jahr oder letzte Saison. Das hat für die neue Saison erstmal nichts mehr zu bedeuten. Aber dass da eine Mannschaft steht, mit der man rechnen kann und die in jedem Fall in der Lage ist, einen soliden Mittelfeldplatz in der zweiten Liga zu holen, da können wir uns sicher sein.
Naja, und am Ende ja auch irgendwie cool, wenn so Leihspieler dann irgendwie bleiben, das heißt ja dann auch immer so, und auch in so einer großen Gruppe dann auch bleiben, dann hat man ja auch so, denkt man immer so, ah, vielleicht ist da auch was zusammengewachsen, die haben auch Bock da weiter zu bleiben und das, finde ich, macht immer noch mal so einen ganz guten, das zeigt so nach außen immer noch mal so eine ganz gesunde, so ein ganz gesundes Kaderklima irgendwie. Ganz kurz noch zum Abschluss, weil wir da natürlich auch letzte Woche schon drüber geredet haben, Thema Trikots. Paddy, was sagst du, was sind deine was hast du zu den Trikots von Dynamo diese Saison?
Ich finde es in Ordnung. Die Messlatte lag unglaublich hoch mit dem letzten Trikot, muss ich sagen. Mit dem letzten Heimtrikot, mit diesem Meißner Porzellan und mit diesem eingewehten aus der Vorsaison. Das zu toppen, fand ich sowieso vorher schon schwer. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit so schwarzen Applikationen. Das mag ich immer so nicht, aber das ist jetzt, hat mit Dynamo nichts zu tun, sondern so generell. Ich finde einfach ein rein gelbes Trikot mit den Mini-Details aus der letzten Saison beispielsweise besser. Die Nummern natürlich macht ja auch beispielsweise Cottbus so. Ja, ist schon geil. Das ist schon cool.
Erklär mal kurz die Nummern.
Die Nummern sind quasi ja, angelehnt an Trikots der 90er Jahre in diesem Retro-Look, mit Schatten, genau.
Ja,
das
ja.
Ist so, ja. Würde ich jetzt mal so versuchen zu beschreiben. Ja. Und das sieht schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. In Summe finde ich es absolut in Ordnung. Ein bisschen zu viel Schwarz, es könnte einfach wieder ein bisschen mehr Gelb sein. Für mich persönlich.
Okay. Wir gehen zu unserem Zweitliga-Neuling, beziehungsweise altbekannten Zweiten-Liga-Neuling. Küppi, du hast dich ein bisschen in der Lausitz umgehört und kannst uns mal ein bisschen erklären, wie Energie eigentlich so in die Saison geht.
Ja, ich durfte sie ja letztes Jahr begleiten auf dem Weg in die zweite Liga beim Aufstieg in Regensburg und bin jetzt sehr gespannt, was sie dann da am Ende tatsächlich in der ersten Zweitligasaison nach 12 Jahren auf den Platz bringen werden. Ich glaube, wenn man sich die jüngste Historie von Energie Cottbus anguckt, dann kann man davon ausgehen, dass sie es irgendwie schaffen, auch da mitzuhalten. Also sie sind Meister geworden in der Regionalliga Nordost, an Unterhaching gescheitert. Dann nochmal Meister geworden, wo einige schon gesagt haben, das zweimal in Folge zu schaffen, das ist eine herausragende Leistung. Dann sind sie als absoluter Underdog in die erste Drittligasaison gegangen, sind Vierter geworden, erst am letzten Spieltag gescheitert. Da hat Pille Wollitz schon gesagt, das Ding ist once in a lifetime. Und sie haben es trotzdem geschafft, auch in der nächsten Saison, wo alle gesagt haben, okay, jetzt bricht Energie Cottbus ein, wieder ganz vorne dabei zu sein und dann am Ende diesen Schritt auch zu gehen. Also, was ich sagen will, auch wenn sie die absolute Underdog-Rolle haben, schon allein aufgrund des Fernsehgelds, ist Energie Cottbus in der Lage, da eine gute Rolle zu spielen. Sie haben jetzt ihre Generalprobe gegen Werder Bremen verloren, 2x60 Minuten. Das Ganze vom Ergebnis her, ihr wisst das, in den Vorbereitungsspielen nur bedingt aussagekräftig, schon alleine, weil halt die Umstände mit nicht 90 Minuten, sondern mehr einfach andere waren. Aber man hat schon gesehen, dass Energie Cottbus so mutig ist, dass sie auch in der zweiten Liga weiter versuchen, so einen Spektakelfußball wie in der letzten Saison auf den Platz zu bringen. Mit Attackieren, mit fußballerischen Lösungen, haben auch immer wieder spielerisch aufgebaut. Gegen Werder ist einmal schiefgegangen, also es ist schon risikobehaftet, insbesondere in einer Liga, wo natürlich nochmal mehr Spieltempo vorherrscht. Das war auch einer der großen Punkte, die Pele Wollitz angesprochen hat. Wir müssen uns schnellstmöglich an dieses Tempo gewöhnen. Aber man hat auch gesehen, dass sie auch gegen einen Bundesligisten, ja, die haben noch 3 Wochen bis zum Saisonstart, oder 2 bis zum DFB-Pokal, aber sie sind auch in der Lage, gegen einen Bundesligisten Chancen herauszuspielen und das nicht zu wenig. Sie haben dann davon zu viele liegen lassen, also diese Effektivität, daran müssen sie arbeiten. Ich glaube, sie wollen auch auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden. Da wird ja noch eine ganze Menge passieren, wenn dann in der Bundesliga endgültig die Kader feststehen. Mal gucken, was dann noch möglich ist, auch für Energie Cottbus. Aber diese Effektivität vor dem Tor, die wird eminent wichtig. Wir erinnern uns an die letzte Saison, wie oft wir hier in dieser Runde saßen und gesagt haben, Dynamo hat geil gespielt, aber wieder verloren, weil sie die Tore nicht gemacht haben. Der erste FC Magdeburg hat guten Fußball gespielt, aber wieder verloren, weil sie die Tore nicht gemacht haben. Das ist ein Kernpunkt, den Energie Cottbus in den Griff bekommen muss. Und wenn sie es schaffen, da einen Knipser zu entwickeln oder dazu zu holen, dann bin ich mir sicher, dass Energie in der Lage sein wird, in der zweiten Liga die Klasse zu halten mit Bittencourt als Königstransfer, der wieder da ist. Also sicherlich die schönste Geschichte in der Lausitz. Bittencourt kehrt zurück zum FC Energie Cottbus. Nach, ich weiß gar nicht wie, 300 Bundesligaspielen oder so, ist er jetzt zurück beim FC Energie. Hat er jetzt gegen seinen Ex-Club Werder Bremen gespielt zur Generalprobe und wird sicherlich ein wichtiger Baustein sein für Energie auf dem Weg zum Klassenerhalt.
Ja, ich bin wirklich mal gespannt. Auch so wie Pele Wollitz dann so in der zweiten Liga, wie das Stresslevel für ihn dann da so ist. Ich freue mich so krass auf Energie in der zweiten Liga und ja, glaube, wir können uns wirklich freuen. Wie ist das Wochenende?
Ich wollte nur sagen, das Wochenende 11., 12., 13. Dezember ist Derby gegen Dynamo. Das habe ich aber schon so dick im Kalender stehen. Das ist aber da.
Wahnsinn, ja.
Da ist Lametta, heiß. Ey. Pele Wollitz unten am Rudolf-Fabi-Stadion, das wird...
Ja, herrlich, herrlich. Küppi, ganz kurz noch deine Meinung zum Outfit. Was sagst du zu den Trikots?
Zu den Trikots sage ich erstmal, dass, glaube ich, jeder in der Lausitz dieses Trikot mit Stolz tragen wird. Mit dem großen Adidas-Zeichen auf der Brust, also... Es geht natürlich erstmal ums Energielogo, das gefühlt auch sehr groß ist, finde ich auch ganz cool, so wie man es von früher kennt. Und auf der anderen Seite halt Adidas. Sie haben es geschafft, mal wieder als Energie Cottbus diesen Ausrüster an Land zu ziehen. Und wir haben da letzte Saison, als es verkündet wurde, schon drüber gesprochen. Das bedeutet für diesen Verein einfach was, weil man zumindest in dieser Kategorie einfach wieder ganz oben angekommen ist und wieder wahrgenommen wird, auch bei den großen Sportartikelherstellern. Und das ist dann schon was Besonderes, wenn Energie diesen Ausrüster am Start hat. Ansonsten, es ist ein grundsolides Trikot. Es ist einfach rot und weiß, ohne viel Schnörkel, ohne viel Schnickschnack. Also mir gefällt es ganz gut. Und ja, Energie ist, was das Trikot angeht, bereit für die zweite Liga. Und was das Stadion angeht, im Übrigen auch. Das wurde ja jetzt auch aufgepimpt. Ja. Also die Flutlichter sind jetzt ich weiß nicht, ob sie komplett neu sind, sie nicht, aber auf jeden Fall entsprechen sie jetzt Zweitliga-Standards. Die Trainerbänke oder Auswechselbänke wurden aufgerüstet. Die Kameras wurden aufgerüstet, damit jetzt dann auch in der Lausitz kalibriert werden kann. Große Freude aller Orten. Also das Stadion ist bereit für die zweite Liga.
Sehr gut, sehr gut. Nochmal ganz kurz zur Trikotfrage. Ein Ausflug da nochmal nach Rostock. Die haben letzte Woche auch ein ultra geiles Auswärts- oder Ausweichtrikot rausgehauen, was sich auf die 90er Jahre bezieht. So ein schwarz-rotes, was Steffen Baumgart, ja, glaube ich, schon getragen hat damals mit so Kragen. Der hatte auch den Kragen immer hochgeklappt, Steffen Baumgart. Also trikotmäßig diese Saison wieder richtig, richtig was los. Finde ich sehr gut.
Aber da können wir ja auch direkt den Ball zurück, zu dir zurückspielen. Du hast dich mit dem FC, mit dem Fußballclub aus Magdeburg beschäftigt, die auch ein neues Trikot rausgehauen haben. In Graphitgrau, Vollbrett.
Ja, voll. Schöner Teaser, sage ich gleich was dazu, wenn ich über das Sportliche gesprochen habe. Der FCM hat ja am Wochenende sein Testspiel gegen West Ham United absolviert und das haben die vor allem auch gemacht als Erinnerung an das andere Spiel, was der FCM mal gegen West Ham United hatte. Und das ist 60 Jahre her. Es war so ein bisschen die erste große europäische Schlacht, die geschlagen wurde in Magdeburg, also 1966. Und deswegen haben sie das Testspiel jetzt nochmal gemacht, haben genau wie damals auch 1-1 gespielt. Vor dem Spiel wurden da die großen FCM-Legenden, die damals schon dabei gewesen sind, also Paulo Seguin und Jürgen Sparwasser und so, die wurden da alle geehrt. Finde ich immer grandios, solche, ja, wenn man dann so Rückbezug auf die Historie nimmt und so, finde ich immer sehr, sehr cool. Wenn wir da so ein bisschen sportlich drauf schauen, auf den Kader vom FCM, kann man sich, glaube ich, sehr glücklich schätzen, dass man zum einen mit der großen Legende Baris Artig verlängert hat. Dann haben ja Tobias Müller und Dominik Reimann auch noch verlängert. Außerdem Zukowski, die Lebensversicherung, wenn man so will, eigentlich auch verlängert. Wolf bleibt. Ja. Gab es eine große Kampagne in der Fernsehen. Gab es eine
große Kampagne. Rolf bleibt
bei uns. Da hat man sich außerdem ein bisschen Erfahrung geholt mit Ioha, der dazugekommen ist, ordentlich viel Bundesligaspiele auf dem Buckel und guten Ersatz in der Innenverteidigung für Ugonee unter anderem, also mit Anselmo Garcia Magnulti, wie ich letzte Woche gehört habe, wird da wohl ausgesprochen. Außerdem ist Torben Müse gekommen von Rot-Weiß Essen, der auch gut performt hat, ehrlich gesagt, beim RWE. Und dazu noch zwei junge, spannende Südkoreaner, Du Jung-Yoon und Chung Yun Lee. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Beide, glaube ich, 18 und 19. Einer kommt von Brighton, der andere aus einem Club aus Südkorea. Über den ist gar nicht so viel bekannt. Aber die haben sie so für die Außenbahn geholt. Da bin ich mal total gespannt, und ob die wirklich so, wie ich sie mir vorstelle, so rumwuseln. Also irgendwie ein ganz spannender Kader, den Per Jeckel da zusammengestellt hat. Fast alle auch ablösefrei gekommen. Pierna Jombe ist zurückgekommen aus Aachen, hat sich da auch weiterentwickelt. Bisschen bitter mit dem Ausfall von Musonda. Der hat einen Achillessehnenriss. Ja, irgendwie dann auch so in der Vorbereitung, jetzt am Wochenende haben sie dann auch das Trikot dann hochgehalten von ihm, also echt, echt bitter, aber irgendwie spannender Kader. Ich glaube, man geht da mit dem Vorhaben in die Saison auf jeden Fall einen sichereren und stabileren Klassenerhalt sich zu holen, als das in der letzten Saison der Fall war, wo ja die komplette Hinrunde eigentlich völlig verkorkst war. Und dann irgendwann Patrick Sander und Patrick Ebert übernommen haben und da so ein bisschen Stabilität reingebracht haben. Aber es trotzdem auch nicht so richtig hinbekommen haben, dass da ordentlich viele Tore geschossen werden oder richtig viele Tore geschossen werden, obwohl Zukowski ja trotzdem seine 17 Buden da reingehämmert hat. Aber trotzdem hatten wir so viele Spiele, wo wir immer gesagt haben, ey, die haben so gut gespielt, aber irgendwie haben sie die Punkte nicht eingefahren. Ich glaube, das muss man in dieser Saison irgendwie hinbekommen. Also, dass dieses Offensivspiel, also, dass man da mehr Konsequenz auch an den Tag legt in der Chancenverwertung und so. Und ich glaube, dass man die schon so Mittelfeld, unteres Mittelfeld vielleicht eher, aber früherer Klassenerhalt, da kann man sie schon irgendwie so einordnen. Und jetzt komme ich nochmal zu den Trikots. Bitte, Paddy, du hast das schon angesprochen und die finde ich wirklich, das finde ich auch sehr geil, wenn man sich da einfach so ein bisschen als Verein auch ein bisschen Gedanken zu macht. Und die haben halt so einen Heimatbezug und sind so ein bisschen Symbol auch für ostdeutsche Herkunft, denn die haben eine Aus der Platte hieß im Prinzip so ein bisschen die Kampagne, mit denen sie das vorgestellt haben. Also, die haben einen Plattenbau vom Typ, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, vom Typ M10 ist auf den Trikots verewigt. Also Magdeburger Plattenbau, typisch für ostdeutsche Herkunft, ostdeutsche Heimat. Viele Leute, die ins Stadion gehen, kommen aus der Platte. Und das haben sie auf diesem Trikot, haben sie eben diese regionale Bauweise irgendwie verewigt, dazu einen coolen Film gemacht, als das rausgekommen ist und so ein bisschen gezeigt, was das eben auch für die Stadt heißt, dass die Platte die Stadt auch prägt und viele Jugendspieler auch daherkommen. Dazu haben sie noch einen eigenen Fan-Vlog hinten drauf entwickelt mit dem Block U in Zusammenarbeit. Mit dem Graffiti-Vlog kann man sich da hinten drauf packen. Und das sah wirklich sehr, sehr cool aus, so in schwarz mit diesen alten Plattenhäusern drauf. Also fand ich sehr, sehr gut.
Finde ich immer geil, wenn man es schafft, durch so kleine Applikationen, also gar nicht voll auf die 12, sondern eher so ein bisschen subtil darauf aufmerksam zu machen, das ist unsere Heimat, das ist unsere Seele, das sind wir. Weißt du, diese Zugehörigkeit, diese Bodenständigkeit, immer zu wissen, wo man herkommt, das damit einzuarbeiten und dementsprechend dieses Trikot dann emotional schon aufzuladen, das ist einfach richtig stark.
Ja, und ich finde auch gerade, na gut, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen größere Rutsche, jetzt gerade, wenn wir auf Sachsen-Anhalt gucken, wo in ein paar Wochen, in einem guten Monat ist Landtagswahl und da geht es irgendwie so viel um Sichtbarkeit einfach, habe ich in den letzten Wochen immer wieder festgestellt, auch wenn ich im Stadion war und ich finde das total geil, wenn der Fußball das schafft, Leute abzubilden und das sind eben vor allem auch Leute, die in der Platte wohnen und dadurch guckt jetzt irgendwie Fußball-Deutschland, viele Leute sehen dann, nicht ganz Fußball-Deutschland, aber bisschen Freaks wie wir und vielleicht auch unsere Hörer sehen jetzt, die haben dieses Trikot, okay, da ist die Platte drauf, offensichtlich heißt das so ein bisschen was für diese Region da und damit schafft der FCM so mehrere Leute da abzubilden, was glaube ich wichtig ist, die Leute ernst zu nehmen und so ein bisschen auch positive Zukunftsaussichten zu geben.
Ich hoffe, wer mal, mehr ich über das noch in der Türkei jetzt finde, noch so ein Trikot. Jetzt ist es released, es dauert jetzt 2 Tage.
Na, ob sie so schnell sind. Ach so, ja, so schnell sind sie, ja, okay, na gut. Wer mehr über die sportlichen Entwicklungen, über den Kader und alles weitere rund um den FCM hören will, dem sei der Podcast Neues vom Krügelplatz empfohlen. Das sind unsere Kollegen, die vom MDR, die einen Podcast rund um den ersten FC Magdeburg machen und eine komplette Kaderanalyse jetzt gemacht haben in der letzten Folge. Da ist der Datenexperte zu Gast, Jeremy Buß heißt er, der hat da wirklich tolle Insights, habe ich mir auch angehört letzte Woche, könnt ihr auch alle machen, ist sehr interessant.
In ARD Sounds, natürlich.
In ARD Sounds, sorry, das müssen wir hier und wollen wir hier immer gerne dazu sagen. So, Freunde, habt ihr noch irgendwas auf der Uhr? Wir sind nämlich so langsam durch.
Also gleich wird Wasserball gespielt am Pool. Also das ist so jetzt mein nächster Termin.
Das hast du noch auf der Uhr, ja.
Wie es jetzt bei euch aussieht.
Ja, Pool steht bei mir auch hoch im Kurs. Also meine Eltern haben so ein größeres Planschbecken aufgebaut. Nix wie rein.
Herrlich. Ich habe noch eine kleine Podcast-Empfehlung und zwar, wo wir gerade schon über den FCM gesprochen haben, neuer Podcast rausgekommen, True Crime Podcast, Der Zug von den Mädels von Mord auf Ex und der Süddeutschen Zeitung und da geht es um einen Fall, den auch ganz Fußball-Deutschland kennt und zwar um den Fall Hannes. Hannes Schindler ist ja FCM-Fan gewesen, am 1. Oktober 2016 aus dem Zug gestürzt und seinen Verletzungen danach erlegen und Hannes ist in diesem Zug auf Fans des Halleschen FC getroffen und es gibt rund um diesen Fall sehr, sehr viele Fragen, die nicht beantwortet sind. Die Ermittlungen wurden trotz vieler Hinweise relativ früh eingestellt und der Fall wird in diesem Podcast nochmal komplett aufgerollt. Wer sich dazu nochmal eine Meinung bilden will, der kann sich das anhören. Die beiden Mädels machen das wirklich sehr, sehr cool, auch mit einer guten Umgangsweise mit dieser ganzen Fußballszene und auch Ultraszene und so, das ist ja doch manchmal schon relativ schwierig, wenn Medienkollegen, die nicht so ganz da drin stecken, das aufrollen. Ich finde, die finden da einen sehr guten Angang. Könnt ihr euch mal alle anhören und das ist eine Podcast-Empfehlung von mir. Und ansonsten können wir nur noch mal sagen, wir wollen eine Abstimmung von euch. Wir geben die 3 Namen für unsere Community: Ostkurve, Freunde der Sonne und Spione. Das steht zur Abstimmung. Bitte klickt da ordentlich rein bei Instagram und Spotify und ansonsten schreibt uns natürlich auch eure schönen Rückmeldungen, eure geilen Vereinsnamen, eure tollen Basisgeschichten. Schreibt uns das alles bitte gerne. Schickt uns auch da unbedingt Material, Fotos, Videos. Wir nehmen gerne alles.
Sprachnachrichten, die Stimmen des Ostens.
Ostens wollen wir alles haben. Und genau, ansonsten bleibt mir nur euch zu danken für diese schöne Folge mal wieder und für eure tollen Einblicke hier, die ihr jetzt gegeben habt zu Energie Cottbus und Dynamo Dresden. Jetzt bin ich hier auch wieder richtig, freue ich mich auch sehr auf die Zweitligasaison. Richtig hyped. Und ansonsten, Paddy, dir viel Spaß beim Wasserballspielen und Alex, dir viel Spaß beim Drucken.
Gibt erstmal Ärger jetzt für Papa oder Mama, je nachdem, wer es war. Ja. Ja, schön, Leute.
Mach's gut, jo, ciao, ciao. Tüdelü.
Ciao.
Bis nächste Woche.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper. Redaktion Lisa Gerd, Toni Thiele und Erik Stritter. Den Podcast gibt's immer montags in ARD Sounds, überall, wo es Podcasts gibt und als Video in der Sport im Osten-App.